Die Lesung oder der Predigttext, den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes. Liebe Ostergemeinde, hier in Hannover vor Ort und alle, die uns von anderen Städten und Stationen aus begleiten an diesem ganz besonderen Morgen. Der Lockdown des Todes, das ist unser Thema heute Morgen, wie es angekündigt war. Und als wir diesen Titel so nach und nach bekannt machten, da gab es meistens ein raunendes Verstehen. Und man hatte den Eindruck, die meisten wussten sofort, was hier gemeint ist. Lockdown des Todes. Der Tod ist ein Kerkermeister. Er schließt uns ein, so wie man das Grab Jesu mit einem riesigen, tonnenschweren Rollstein verschlossen hatte. Der Tod ist der totale Lockdown. Er nimmt uns das letzte Quäntchen Bewegungsfreiheit. Der Tod stürzt uns in die letzte Einsamkeit. Und deshalb könnte es befremden, wie uns diese Metapher des Wegschließens, des Gefangenseins als Rettung für unser Leben angepriesen wird. Jemand wies mich auf diese Bildschlagzeile in den letzten Tagen hin. Merkel plant Bundeslockdown. Bild nennt die Details. Bundeslockdown. Und wenn man dann fragt, was könnte das sein, dann hört man, ja, die Bundesländer könnten möglicherweise noch mehr Macht abgeben, die dann noch viel stärker bei der Bundesregierung konzentriert wird, die uns sagen wird, was wir zu tun haben. Und mancher Artikel aus der Tagespresse vermittelt uns so die Botschaft, es ist sowieso alles noch viel zu locker. Da wagen es doch Leute tatsächlich hier um den Maschsee in Hannover herumzulaufen und man müsste die Zügel noch etwas enger anziehen. Und das neueste Symbolprojekt für Niedersachsen ist ja eine Ausgangssperre in der Region Hannover ab 22 Uhr, in anderen Landkreisen sogar noch früher. Das kennt man eigentlich nur aus Kriegszeiten oder von totalitären Staaten. Und man fragt sich schon, wen soll das gefährden, wenn wir abends nach 10 Uhr noch einen Spaziergang durch den Park machen. Und zur Durchsetzung dieser massiven Verbote, die ja elementarste Grundrechte außer Kraft setzen, zum Teil für lange Zeit, da dient nun eine Kombination aus Drohung und Verheißung. Und etwas grob auf den Punkt gebracht, könnte man sagen, die Drohung lautet: Wenn du dich nicht einschließen lässt, dann bist du möglicherweise bald tot. Es könnte dich erwischen oder du könntest zumindest zum Gefährder, wenn nicht zum Mörder deiner Mitmenschen werden. Das ist die Drohung. Und die Verheißung demgegenüber lautet: Wenn du dich gehorsam vom öffentlichen Leben ausschließen lässt, wenn du deine Pizza vom Bringdienst beziehst, deine Einkäufe weitgehend über abwickelst, deine persönlichen Kontakte auf Smartphone und E-Mails beschränkst, dann werden wir dich wahrscheinlich retten können. Und übrigens, das ist Teil 2 dieser Verheißung, je bereitwilliger du dich jetzt einschließen lässt, umso früher wirst du wieder ein wenig Freiheit schnuppern dürfen. Es ist doch nur für eine Zeit. Und dann, ja, dann werden wir sehen, welche Schritte möglich sind. Jetzt heißt es erst einmal geduldig sein und gehorchen. Drohung und Verheißung wie Zuckerbrot und Peitsche. Und dabei haben viele vergessen, welche Halbwertszeit solche Verheißungen in der Vergangenheit hatten. Nur noch bis Weihnachten. Aber bis zum Frühling, da müsste es klappen. Zu Ostern wollen wir wieder auf den Außenterrassen der Cafés setzen. Ach, bis Pfingsten müsst ihr noch durchhalten. Sommerferien besser nicht planen. Sie wissen, das ist nicht übertrieben. Niemand bestreitet, dass es sehr tragische Krankheitsverläufe gibt und dass vor allem ältere Zeitgenossen mit Vorerkrankungen Covid-19 ernst nehmen müssen. Aber inzwischen ist es auch kein Geheimwissen mehr, dass die Fallsterblichkeit insgesamt sehr niedrig ist und nur ca. 0,2% beträgt. Und die jüngste Metastudie von Professor Ioannidis von der Stanford University von Ende März berechnete sogar die Infektionssterblichkeit von Corona global für nur 0,15, also noch unterhalb dieser 0,2. Und dann will ich einfach noch mal daran erinnern, weil ich nicht weiß, was Sie alle in der kommenden Woche zu hören bekommen werden. Deswegen sage ich es hier noch einmal. Differenzierte Studien wie die von Professor Ioannidis belegen, dass Lockdowns keine durchgreifende Verbesserung der Situation bringen. Und darum fordern immer wieder renommierte Mediziner, auch wenn das so in vielen Sendungen nicht durchkommt, wie Professor Püschel und viele andere, schon seit langem den Lockdown endlich zu beenden. Zumal Länder wie Schweden bestätigen, dass dies durchaus sinnvoll ist. Und vor diesem Hintergrund fragen wir uns, warum ist diese Kombination von Drohung und Verheißung bei vielen Zeitgenossen immer noch so wirksam? Könnte es sein, dass da die Angst ist vor dem ganz großen Lockdown, dem totalen Lockdown des Todes, ausgesprochen oder unausgesprochen, bewusst oder unbewusst? Wer uns damit bedroht, kann der fast alles von uns haben? Hebräer 2, Vers 15 beschreibt die Not der Menschen, die, Hebräer 2, 15, durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein müssen. Durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte. Und darum nehmen viele den kleineren Lockdown lieber in Kauf, weil sie hoffen, damit dem größeren Lockdown zu entkommen. Dem Lockdown des Todes, wenigstens noch für ein paar Jahre. So frei nach dem alten Cowboy-Motto, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Und das bewegt einen immer wieder tief, wenn gerade sehr alt gewordene Menschen diese Fesseln abwerfen und sagen, nein, unsere Einsamkeit in den Pflegestationen ist schlimmer als das Risiko zu sterben. Doch ihre Stimme wird weitgehend unterdrückt und spielt in den Talkshows kaum eine Rolle. Es ist höchste Zeit für Ostern. Höchste Zeit, weil dieser Tag dem Corona-Regime den entscheidenden Hebel aus der Hand nimmt. Und dieser entscheidende Hebel ist die hilflose, rettungslose Angst vor dem Tod. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass Menschen Maßnahmen kritiklos hinnehmen, die in sich völlig widersprüchlich sind, die ihnen teilweise sogar schaden. Wofür soll es gut sein, nachts nicht mehr vor sein Haus treten zu dürfen? Und welchen Sinn haben Hotel- und Restaurantverbote, obwohl nur 0,13%, für Niedersachsen gilt das, nur 0,13% der offiziellen Corona-Ansteckungen in Hotels und Restaurants stattgefunden haben? Das sind Zahlen der niedersächsischen Landesregierung, obwohl in dieser Branche ja so viel getan wurde. Was würde das bedeuten, wenn viele unserer Zeitgenossen zu der festen Überzeugung gelangen werden, dass sie den Greifarmen des Todes nicht hilflos ausgeliefert sind? Was würde das an ihrem Denken und auch an ihrem Verhalten in dieser geschichtlichen Stunde ändern, wenn sie wüssten, der Tod ist nicht mehr diese letzte endgültige Grenze, bis zu der wir denken können? In den letzten Tagen wanderte ein eindrückliches Motiv durch das Internet, von Smartphone zu Smartphone. Einige von Ihnen werden es auch bekommen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das so erkennen können. Ja, was man sieht man dort? Man sieht dort eine geöffnete Grabhöhle. Das ist offensichtlich ein Hinweis auf das vermeintliche Grab von Jesus in Jerusalem. Und neben dieser Grabhöhle der zur Seite gerollte Stein, und dazu daneben die Aufschrift, das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Jesus hat sich auch nicht an die Ausgangssperre des Todes gehalten. obwohl er auch in dieser Welt gelebt hat. Obwohl seine Jünger, obwohl die Zeitgenossen damals den Tod genauso gefürchtet haben wie wir heute. Das kann man auch deutlich sehen an dem Chaos, das nach Karfreitag im Jüngerkreis herrschte, als sie von einem Tag auf den anderen wie ins Nichts geworfen waren. Jesus hatte gewusst, dass es so kommen würde. Er hatte Sacharja 13 zitiert in Matthäus 26, wo Gott sagt, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Sie waren kopflos und führungslos auseinandergelaufen. Judas hatte sich erhängt. Petrus war zum Verräter geworden. Johannes hielt noch am längsten in der Nähe Jesu aus, aber auch er hatte nicht realisiert, dass die allerletzte Phase der Kreuzigung doch schon wieder einen Hoffnungsschimmer erkennen ließ. Die letzten beiden Worte Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, so wie wir das hier im Lied des Chores gehört haben am Anfang, das ist schon am Karfreitag gesagt, es ist vollendet, es ist geschafft. Und dann dieses andere Wort des Herrn, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, Jesus muss den Tod ganz schmecken, da er ihn nur so endgültig für uns besiegen und überwinden kann. Jesus muss dieses qualvolle Sterben bis zur letzten Sekunde durchhalten und dennoch, dieser letzte Schritt darf schon in der Geborgenheit beim Vater geschehen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich gebe mein Bewusstsein ab in deine Fürsorge. Ich schlafe ein in deinen Händen, weil ich weiß, dass du mich bewahren und zu neuem Leben auferwecken wirst. Aber für die Jünger war das noch kein Trost gewesen. Wer weiß, ob sie davon überhaupt erfahren hatten. Sie standen ja weit genug weg. Und zu eindeutig war auch die medizinische Diagnose, nachdem man Jesus in die Seite gestochen hatte. Jetzt könnt ihr den Leichnam abnehmen. Für die Grabstätte sorgten dann zwei angesehene Männer, die viel Mut beweisen und Jesus würdig in einem nahegelegenen Gartengrab bestatten, Josef von Arimathea, der berühmte Ratsherr, und Nikodemus, der bekannte Theologe. Inzwischen ist Freitagabend, der Sabbat beginnt. Jetzt müssen ohnehin alle Stille halten. Einige sind beieinander geblieben und haben sich an zwei verschiedenen Standorten offensichtlich gesammelt in Bethanien. Die einen und die andere Truppe irgendwo in einem Privathaus in Jerusalem. Und dann kehrt etwas Ruhe ein. Und die Hoffnungslosigkeit wird immer unausweichlicher. Das kommt ja erst, wenn die Ruhe kommt. Der Tod ist brutal. Der Tod richtet am Ende immer Zerstörung an und Verheerung und Hoffnungslosigkeit. Und er lässt sich nicht kleinreden. Der Tod ist doch, wie Paulus sagt, der bedrohliche Feind. 1. Korinther 15, 26. Und die Quellen zeigen dann, dass ein paar Frauen sich aufgerafft haben, um wenigstens noch für ein würdiges Begräbnis zu sorgen. Irgendwann ist auch der längste Sabbat vorbei, der Sonntag bricht an, noch im Dunkeln schleppen sich die paar Frauen zum Friedhof, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Alle vier Evangelien berichten darüber und ergänzen sich großartig. Und Johannes richtet nun unseren Blick besonders auf eine dieser Frauen, Maria Magdalena. Und Johannes kann bei dem, was er berichtet, die anderen Evangelienberichte voraussetzen. Wir wissen, dass er als letzter sein Evangelium geschrieben hat. Und dann finden wir hier Folgendes, womit Johannes 20 beginnt. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Was tut sie? Sie läuft schnellstens zurück zu Petrus und Johannes, Vers 2. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und die Jünger rennen sofort los, wollen die Sache klären. Maria ist einige Minuten danach offensichtlich auch wieder zum Grab gegangen. Es gab verschiedene kleinere Wege zwischen dem Haus, in dem die Männer sich aufgehalten hatten, und der wahrscheinlichen Grabstelle. Und als Maria dann wieder am Grab ankommt, das ist für sie schon das zweite Mal heute Morgen, da sind die Jünger schon wieder weg und wahrscheinlich ist Maria froh, mit ihrer Trauer allein zu sein. Und dann geschieht das, Vers 15, Vers 11, wo unser Predigtext eigentlich beginnt. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zum Herr: Hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Maria, wir spüren das, ist wie eingeschlossen in ihrer Trauer. Sie ist natürlich auch überfordert von dieser ganzen Situation. Und das ist der erste Lockdown, von dem der Auferstandene sie hier befreien wird, nämlich der Lockdown der Traurigkeit. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Maria eingeschlossen in ihrer Traurigkeit, ohne irgendeine Hoffnung, ohne irgendeine Perspektive, wie es jetzt weitergehen könnte, so wie mir ein Kollege und Glaubensbruder vor einigen Jahren sagte, als seine Frau sehr schwer erkrankte. Er sagt: Ich bin wie eingeschlossen. Lockdown der Traurigkeit. Wie viele Zeitgenossen müssen das zurzeit so erleben? Ich denke an einen 82-jährigen Ehemann, das ist glaubwürdig bezeugt. 57 Jahre lang waren er und seine Frau zusammen durchs Leben gegangen und sie hatten sich versprochen: Wir werden uns nie mehr trennen. Und wenn einer auf die letzte Strecke geht, dann wird der andere bei ihm bleiben. Und dann erkrankt die Frau, sie wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Corona-Regeln verbieten es dem Mann, am Bett seiner Frau zu wachen. Sie ruft nach ihm, aber er darf nicht hinein, Tag um Tag um Tag. Eines Tages der Anruf vom Arzt: Das steht nicht gut um ihre Frau. Und dann ist alles zu spät. Am nächsten Tag ist dann die Beisetzung. Er ist ganz ruhig, ganz schweigsam, scheint ganz gefasst und entschlossen. Und einen Tag darauf nimmt sich der 82-jährige Witwer das Leben. Er erhängt sich. Und die Statistiker sagen: Kollateralschaden. Und wir kennen die grassierende Zunahme der Depressionen in dieser Zeit, was wiederum die Anzahl der Suizide massiv nach oben treibt. Und wir kennen auch die besondere Not der Kinder, gerade jener Kinder, die zu Hause wenig bis gar keine Hilfe bekommen, die zu Hause vielleicht noch mehr Druck bekommen als vorher. Es gibt in der jüngsten Ausgabe des Magazins Cicero einen Titelartikel dazu: Generation Lockdown, wie Corona unseren Kindern die Zukunft nimmt. Und dort wird zitiert aus verschiedenen Studien zu dieser Frage, unter anderem aus der COPSI-Studie der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf, dass seit Beginn dieser Corona-Zeit jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten leidet, Tendenz steigend, verstärkt seien depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden zu beobachten. Eine Studie der Donau-Universität Krems kommt zu noch alarmierenden Ergebnissen. Bei den jungen Menschen haben sich die Zahl der schweren depressiven Fälle seit dem vergangenen Jahr verzehnfacht. Und die Redaktion der Website Krisenchat weist darauf hin, dass rund 20% der 7.300 hilferufenden Kinder in 2020 Suizidgedanken geäußert hätten. Wir können nicht so tun, als wüssten wir das nicht. Oder jener Arzt und Psychologe Christian Schubert, der in Anknüpfung an schon ältere Arbeiten aus Amerika, wonach belastende Kindheitserfahrungen in späteren Jahren zu massiven körperlichen Schädigungen führen können, darauf hinweist, dass frühe Traumatisierung, Vernachlässigkeit, Einsamkeit, Überforderung bei Kindern, später dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunstörungen und sogar Krebs nach sich ziehen könnten. Und dieser Arzt sagt Folgendes: Wenn wir das wissen, dann dürfen wir doch nicht länger warten. Wir können das den Kindern nicht weiter antun. Kinder, von denen wir sehr früh wussten, dass sie kaum anfällig für Covid-19 sein werden. Kinder, die noch unreife Abwehrmechanismen haben und deren psychische Struktur erst noch im Entstehen begriffen ist. Das ist auch eine besondere Not. Und wir können nur immer wieder dazu ermutigen: Wenn Sie solche Kinder kennen, wenn Sie solche Jugendliche kennen, laden Sie die, wenn irgend es geht, in die Gemeinde ein. Es ist so wichtig, dass der Kindergottesdienst in dieser Zeit mehr denn je stattfinden kann. Wir sind so dankbar, dass der Jugendkreis sich Freitag für Freitag trifft mit offenen Türen. Sagen Sie das bitte weiter. Und beten wir auch für eine solide Jugendpsychiatrie, die behutsam dieser Not begegnet. Was aber für jeden Menschen, unabhängig von seinem Alter, die wichtigste Hilfe wäre, wäre, dass seine Not und seine Aussichtslosigkeit unter die Pflege von Jesus kommt. Und darum haben Gottes Männer wie Georg Müller, Charles Haddon Spurgeon, Wichern, Bodelschwing unter anderem Zufluchtsstätten für Kinder gegründet. Unser Herr Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus entmachtet den Lockdown der Traurigkeit und Angst und Aussichtslosigkeit. Und wir sehen, wie das hier bei Maria geschieht. In Vers 11 am Anfang heißt es, sie weinte. Und in Vers 18 wird sie dann ganz anders fröhlich davongehen. Und dann ein zweiter Lockdown, der Marias Leben hier im Klangergriff hält, das ist der Lockdown der Sterblichkeit. Tod ist Tod. Natürlich als gläubige Jüdin rechnet Maria irgendwie mit einer allgemeinen Auferstehung am Ende der Tage, aber das ist sehr weit weg jetzt von ihrer Situation. Für wie endgültig sie den Tod hält, sieht man ja daran, dass sie Jesus nicht mal erkennt, als er vor ihr steht. Das Wort hier in Vers 12, und sie sieht zwei Engel in weißen Gewändern, ist das ganz normale Alltagswort für sehen. Also Maria hat nicht eine Vision, Maria hat nicht einen Traum, Maria sieht realita diese beiden Boten Gottes. Und wir merken, wie hier plötzlich die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits durchlässig wird in diesen Stunden. Aber von Maria ist das kein Hoffnungsschimmer. Maria hat nur Gedanken für den toten Jesus. Und das sehen Sie noch an einer weiteren Einzelheit hier in Vers 12. Sie sieht die beiden Boten Gottes sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Daran erinnert sie sich noch. Sie erinnert sich noch an die Position, wo die Leiche lag. Sie war ja dabei, als Josef von Arimathea Jesus am Karfreitag beerdigt hatte. Das Bild hatte sich ihr tief eingeprägt. Und damit rechnete sie, da lag er, da müsste man ihn jetzt finden. Und dann die Frage der Engel, fast vorwurfsvoll, Vers 13, und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria ist noch keinen Schritt weiter, noch nicht der geringste Gedanke an Auferstehung. Maria steht immer noch bei der Erklärung von Vers 2, Leichendiebstahl. Sie rechnet mit nichts. Und in dem Augenblick passiert dann etwas, Vers 14. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Und jetzt müssen wir den Atem anhalten. Das ist hier das erste Mal, wo der auferstandene Jesus einem Menschen begegnet. Woher wissen wir das? Wir wissen das aus Markus 16, Vers 9. In Markus 16, Vers 9 steht, als Jesus früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria, von der er 7 Dämonen ausgetrieben war. Das ist diese Situation. Und wissen Sie, so einen Zeugen hätte damals niemand erfunden, weil Frauen als Zeugen nichts galten in der damaligen Rechtswelt. Das steht hier nur so, weil es wirklich so passiert ist. So einen Zeugen erfindet keiner. Und Sie merken, wie dieser Bericht im Präsens vorgetragen wird, also Gegenwart, damit wir dabei sind, damit wir auch diese Spannung mitbekommen. Und dann Vers 14 besticht wieder, wie nüchtern, wie schnörkellos Johannes berichtet. Eine ganz nüchterne Situationsschilderung. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Wieder das ganz normale Sehen und Jesus steht da, er schwebt nicht irgendwie. Und das Ganze ist so normal, dass Maria ihn für den Gärtner hält. Also keine Lichtgestalt mit geheimnisvoller Stimme, sondern sie denkt, das ist ein Angestellter des Josef von Arimathea. Und dieses Detail unterstreicht nochmal die Realität dieses Geschehens. Ich bitte Sie, das ganz genau zu lesen. Man hat viel gerätselt, warum Maria Jesus nicht gleich erkannt hat. Wahrscheinlich hatte sie verweinte Augen, ja. Sie wagte vielleicht auch gar nicht richtig aufzuschauen. Sie rechnete absolut nicht damit. Ja, sie hat es nicht darauf angelegt, Jesus zu begegnen, sondern sie wollte seinen Leichnam balsamieren. So wie uns das mal im Urlaub ging, im fernen Dänemark, und plötzlich sprach uns jemand an und wir sagten, was, wer ist das? Und dann war es unser Nachbar. Ja, aber wir hatten nicht damit gerechnet, ihn zu sehen und deswegen hatten wir ihn auch nicht erkannt. Und irgendwie waren ihnen die Augen gehalten, dieser Maria in dieser Situation. Und Jesus, gibt sich auch nicht gleich zu erkennen, sondern er zieht Maria erstmal in ein Gespräch hinein. Vers 15 spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Erste Frage. Wen suchst du? Zweite Frage. Und so macht Jesus das heute auch manchmal. Wenn Jesus anfängt, mit einem Menschen Kontakt aufzunehmen, dann merkt er das gar nicht immer gleich. Da drückt ihm jemand ein Buch in die Hand, ein Neues Testament, eine Schrift, nimmt ihn mit in einen Gottesdienst, fängt an, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und längst ist schon Jesus in diesem Gespräch dabei, Kontakt aufzunehmen. Das ist nicht ungewöhnlich. Und Maria sagt frank und frei heraus, was sie bewegt in Vers 15. Bist du der Gärtner? Herr, hast du ihn weggetragen? So sagen wir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Wie sie das kräftemäßig geschafft hätte, ist noch eine andere Frage. Aber sie hat sich das so vorgestellt. Und jetzt sehen Sie, was passiert, Vers 16. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Und jetzt ist es so, als ob die Wolken aufreißen. Als ob Gefängnistüren sich öffnen. Jetzt ist es so, als ob ein Blinder von einem Moment auf den anderen das Augenlicht zurückerhält. Das ist natürlich eine spezielle Situation, weil Jesus noch auf der Erde war. Aber hier in dieser Szene sehen wir ein Grundmuster, wie der Auferstandene bis heute eingreift. Wenn er Leben, wenn er Licht, wenn er Erkenntnis in unser Chaos bringt. Und jetzt fängt sie an zu begreifen. Was passiert ist. Jetzt weiß ich, ich brauche keine Leiche mehr zu suchen. Es gibt ja gar keine. Es gibt keinen toten Jesus mehr. Er lebt, er lebt. Und der Bericht macht deutlich, dass Marias Entdeckung, ich bitte Sie, das ganz genau zur Kenntnis zu nehmen, Marias Entdeckung ist nicht das Ergebnis einer inneren Eingebung. Marias Entdeckung ist nicht die Folge irgendwelcher innerseelischer Vorgänge, sondern der Impuls kommt von außen an sie heran. Der lebendige Jesus spricht sie mit vernehmbarer Stimme an. Er ruft ihren Namen. Und in dem Augenblick ist Maria klar, wer vor ihr steht. Und sie reagiert. Und sie gebraucht jetzt den Namen, der ihnen so vertraut war. Rabuni, wörtlich eigentlich so viel wie mein Meister. Das ist derselbe Meister, den sie 48 Stunden zuvor noch in dieser Grabhöhle da gesehen hat, wie die beiden Ratsherren ihn hineinlegten. Und Maria kann ihr Glück kaum fassen. Hier steht, sie wandte sich um und spricht sie mal auf Hebräisch, Rabuni. Das ist fast eine stürmische Reaktion. Das Wort, was hier im Griechischen steht, Strepho, meint im Grunde genommen zupackend auf jemanden zugehen, sich umzudrehen und auf jemanden quasi zuzustürzen. So in etwa kann man diesen Ausdruck am besten verstehen. Und sie hat noch lange nicht alles begriffen, was passiert ist, aber eines ist geklärt. Er lebt. Der Tod ist nicht endgültig. Der Lockdown der Sterblichkeit ist aufgebrochen. Und schauen Sie, das ist der Grundsatz. Wenn jemand von Jesus gerufen wird, geschieht das immer sehr persönlich. Jesus sagt nicht, hey du da. Jesus sagt nicht, Mensch, sondern Jesus sagt, Maria. Wie kann das heute geschehen? Wir hören natürlich nicht akustisch, wie Jesus unseren Namen ruft. Aber wie spricht der Auferstandene heute persönlich Menschen an? Wissen Sie, gerade weil das so persönlich ist, gibt es dafür kein festes Schema. Sondern Jesus hat mit jedem seine eigene Geschichte. Wie hat Jesus mich gerufen? Ich durfte aufwachsen in einer Familie, in der auch die um mich herum an Jesus geglaubt haben. Ich wurde früh mit den biblischen Geschichten vertraut gemacht. Es war selbstverständlich, dass er da ist, dass wir zu ihm beten können. Und auf diesem Weg hat Jesus mich gerufen, Schritt für Schritt, bis er mich zu diesem Punkt geführt hat als Jugendlicher, wo ich noch einmal ganz persönlich mein Leben vor ihm beugen und meine Schuld vor ihm bekennen musste. Wie hat er den amerikanischen Soldaten aus Philadelphia gerufen, von dem wir am Freitag hörten? Er las schließlich unter der Bettdecke, auf seiner Pritsche, in der Baracke, mit einer Taschenlampe seine Bibel. Er, der von Kindheit an etwas ganz anderes gehört hatte, dass man sich vor Jesus in Acht nehmen solle und ihm auf keinen Fall glauben dürfe. Und er wurde überwältigt von dem, was er dort las und begriff, das ist das, was unsere Propheten Jahrhunderte vorher angekündigt haben. Und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich bin hier, ich will an dich glauben. nimm mein Leben. Oder ich denke an jenes junge Mädchen, Abiturientin in der Gemeinde, wo wir im Vikariat gewesen sind, also unmittelbar nach dem Studium, die regelmäßig zu unserem Jugendkreis kam. Und eines Tages haben wir dann den Jesusfilm nach dem Lukas-Evangelium gezeigt. Und sie war ein kritischer Geist, aber ihr war klar, das muss er sein, der Sohn Gottes. Es ist so eindeutig. Und es war die Version des Jesusfilms mit dem Übergabegebet am Schluss. Und später hat sie uns dann erzählt, in der Situation selbst gar nicht, später hat sie uns dann erzählt, ich habe es damals mitgesprochen und ich habe es ernst gemeint. Und so hat Jesus diese Simone gefunden. Und so könnte man jetzt Geschichte um Geschichte erzählen und viele könnten jetzt hier aufstehen und ihre Geschichte erzählen und jede wäre irgendwie anders. Aber es wäre immer das Gleiche, dass Jesus dich persönlich angesprochen hat und dass du Ja gesagt hast zu ihm, dich gebeugt hast und irgendwann zugegeben hast, wenn ich deine Vergebung nicht bekomme, Jesus, dann bin ich auf ewig verloren und ein Kandidat der Hölle für immer und ewig. So unterschiedliche Erfahrungen, aber immer derselbe Auferstandene. Und immer ruft er uns beim Namen. Und was Maria hier erlebt, wird fortan zum Kennzeichen aller Christen. Christen sind Leute, die ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben. Ein ganz nüchternes, persönliches Verhältnis zu Jesus. Wir hören keine Stimme, wir sehen keine Vision, aber wir haben sein Wort. Und wir wissen, er hört uns, wenn wir beten. Und unser Leben gehört ihm. Und er hält uns fest und bringt uns an das Ziel. Das darf ich wissen. Er ist stärker als der Tod. Das ist der zweite Lockdown, den Jesus in dieser Stunde einfach abräumt. Der Lockdown der Sterblichkeit. Der Lockdown der Traurigkeit und der Lockdown der Sterblichkeit. Und dann ist noch eine letzte Frage offen. Wie wird es jetzt weitergehen? Was ist jetzt die Perspektive? Natürlich drängt sich diese Frage der Maria auf. Und darauf gibt Jesus, und das ist jetzt der komplizierteste Vers, darauf gibt Jesus in dieser Situation keine ausführliche Antwort. Die folgt dann später ausführlicher in der Bibel. Aber Jesus gibt der Maria schon in dieser Stunde einen ersten feinen Hinweis, der uns im ersten Moment verwundert. Das ist Vers 17. Sie wissen, als Maria sich umdreht und voller Erleichterung auf Jesus zugeht und ihn wahrscheinlich auch irgendwie ergreift, heißt es, da spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also etwas besser könnte man vielleicht übersetzen, halt mich nicht fest, lass mich jetzt los. In einer englischen Übersetzung heißt es, do not cling to me. Warum sagt Jesus das? Womöglich wird Maria in ihrer Erleichterung und in ihrem Glück ähnlich reagiert haben, wie die anderen Frauen, die Jesus später begegnet sind, von denen wir in Matthäus 28 lesen, in Vers 9. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen zu ihm nieder. Da sprach Jesus, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Auch dort lässt Jesus sie nicht lange in dieser Stellung verharren, ähnlich wie bei Maria. Was bezweckt Jesus damit? Was will er Maria dadurch deutlich machen, dass er jetzt sagt, rühre mich nicht an? Zunächst mal zeigt dieser Satz, der auferstandene Jesus ist kein Geistwesen. Er hat einen Körper, den man anfassen und umklammern kann. Dafür gibt es auch weitere Belege im Neuen Testament. Das ist das eine. Aber als Thomas dann ihn später trifft, fordert Jesus den Thomas geradezu auf und sagt, komm, fass zu, überzeug dich selbst. Aber warum soll Maria ihn jetzt loslassen? Die Begründung gibt Jesus gleich im nächsten Satz. Er sagt, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das ist der Ausblick auf Himmelfahrt 40 Tage später, als Jesus in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen ist. Und damit macht Jesus der Maria zwei Dinge klar. Rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Zum einen, du wirst mich auf dieser Erde noch sehen, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Mein Werk hier ist noch nicht abgeschlossen und Jesus war ja dann auch noch 40 Tage auf der Erde. Unter anderem zu diesem großen Meeting von dem 1. Korinther 15 spricht und bei vielen anderen Gelegenheiten. Aber jetzt erstmal was anderes dran, Maria. Wir sehen uns noch hier auf der Erde, aber jetzt informier erstmal die Jünger. Aber dann kommt noch etwas Zweites und das ist noch wichtiger, was Jesus der Maria hier schon mal andeutungsweise erklärt. Und das ist viel grundsätzlicher, weil es uns auch persönlich betrifft. Er sagt, Maria, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht aufgefahren. Du musst mich nicht ängstlich mit deinen Händen festhalten, denn In Zukunft werde ich dir und den Jüngern noch viel näher sein, als es früher der Fall war. Denn früher war Jesus ihnen dann nah, wenn sie mit ihm in einem Raum waren oder gemeinsam unterwegs waren. Maria, noch bin ich nicht aufgefahren zum Vater, aber bald werde ich es tun. Und dann wird meine Nähe zu euch noch eine ganz andere Qualität haben als jetzt. Klammer dich nicht an diesen irdischen Zustand. Maria, nach der Himmelfahrt werde ich euch noch viel mehr geben können. Ich werde euch noch viel umfassender begleiten können. Ich werde dann sagen können, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Maria dachte wahrscheinlich, ist auch verständlich, Jesus wäre genauso ins Leben zurückgekommen wie ihr Bruder Lazarus, den Jesus ja wenige Wochen vorher auferweckt hatte. Aber zwischen der Auferweckung von Lazarus und von Jesus gab es einen ganz klaren Unterschied. Worin bestand der? Lazarus war in diese vergängliche Welt zurückgekommen. Lazarus hatte einen sterblichen Körper zurückerhalten. Und Jahrzehnte später ist er wieder gestorben, ganz normal. Aber bei Jesus war das anders. Jesus war auch sichtbar in die Welt zurückgekommen. Man konnte ihn ja anpacken, richtig. Aber Jesus war seit der Auferstehung nicht mehr an diese Welt gebunden. Seine Heimat war nun wieder der Himmel, Gottes ewige Welt. Jesus war auch mit einem berührbaren, sichtbaren Leib auferstanden, aber sein Leib war jetzt nicht mehr sterblich. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Jesus war nicht einfach ins diesseitige Leben zurückgekehrt, sondern seine Auferstehung war ein Durchstoß zum ewigen Leben. Und deswegen, Maria, halt mich nicht fest, klammere dich nicht ängstlich an mich, so wie du mich früher kanntest, noch bin ich nicht zu meinem Vater aufgefahren, aber wenn ich es bald tue, und wenn mein Werk auf dieser Erde vollendet sein wird in 40 Tagen, dann werde ich wieder in meiner göttlichen Machtposition sein. Und dann werde ich euch noch ganz anders, und zwar auf ewig, helfen und nahe sein. Und merken Sie, wie Jesus an dieser Stelle genau von unserer Situation spricht. Wir können ihn auch nicht leibhaftig anfassen. Wir sind heute in der Situation, in der Maria 40 Tage später war. Aber diese umfassende Nähe, diese umfassende Macht, die der Auferstandene seit Himmelfahrt hat, die ist auch für uns zugänglich. Jesus ist da, wir dürfen das wissen. Und damit hebt Jesus in dieser Stelle diese dritte Begrenzung auf, nämlich den Lockdown der Diesseitigkeit. Jesus hebt nicht nur den Lockdown der Sterblichkeit auf, sondern er hebt hier auch den Lockdown der Diesseitigkeit auf. Die Auferstehung Jesu war kein bisschen weniger real als die Auferstehung des Lazarus. Sie war aber viel, viel mehr. Jesus wird nicht nur zurückgeholt in dieses Leben, sondern Jesus wird zurückgeholt für immer ins ewige Leben. Als er auf die Erde kam, dann nahm er unsere Gestalt an. Da bekam er einen sterblichen Körper gewissermaßen. Aber dann wurde aus dem sterblichen Körper ein toter Körper. Und als Jesus auferweckt wurde, bekam er nicht mehr einen sterblichen Körper zurück, sondern einen unsterblichen. Und das sprengt eben diesen Lockdown der Diesseitigkeit auf. Und genau das ist die Perspektive, die er uns verspricht, die er uns geben wird. Walter Lüthi, der bekannte Schweizer Prediger, hat das in seiner Predigt über diesen Text so wunderbar ausgedrückt, dass ich es hier nochmal zitiere. Gottlob, sagt er, ist Ostern über die Maßen herrlicher ausgefallen, als Maria sich's im ersten Augenblick und bei der ersten Überraschung vorgestellt hatte. Gottlob ist Ostern nicht nur die Rückkehr des Auferstandenen ins Gefängnis dieser vergänglichen Welt. Dann müsste sie sich in der Tat an ihn klammern und fürchten, dass er irgendwann wieder stirbt. Nein, sagt Lüthi, für ewig ist der Herr dem Tode entrissen und entronnen. Christus ist eingegangen in den Ort, wo keine für alle Ewigkeiten, keine Verwesung ihn mehr erreichen wird. In diesem Ausmaß hat er gesiegt, hat er für ewig gesiegt über den Tod. Und weiter, Walter Lüthi, hätte Maria Magdalena zuerst recht vermutet, wäre Jesus ihr und uns nur zurückgeschenkt worden, wie Lazarus den Seinigen, also mit einem sterblichen Körper. Oh ja, das wäre zunächst sehr rührend gewesen. Aber dann wäre er ja nur Jahre später dem Tod von Neuem in die Arme getrieben. Aber nun ist er zum ewigen Leben eingegangen. Und das ist nicht zum Weinen, das ist zum Freuen, ja zum Jubeln. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das hat allergrößte Folgen für uns. Wer im Glauben an Jesus stirbt, der wird auch auferstehen zum ewigen Leben. Unser alter Körper, der wird zwar im Grab verwesen, im Gegensatz zu dem von Jesus. Unser alter Körper wird im Grab verwesen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt und uns holt. Aber der Mensch selbst wird im Augenblick des Todes gleich bei Jesus sein. Was hat Jesus dem Schächer am Kreuz gesagt? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gewissermaßen sind wir dann im Wartezimmer zum Himmel, bei Jesus geborgen, mit vollem Bewusstsein. So wie Jesus in Johannes 8, 51 sagt, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht schmecken. Wir werden bei ihm sein. Und am Ende der Weltzeit, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns auch diesen neuen Leib geben. Und dieser neue Leib, der wird genauso unsterblich sein wie der Auferstehungsleib unseres Herrn. Das ist das Versprechen dieses Tages. Und die Simone, von der ich Ihnen erzählte, die hat, wenn wir darüber gesprochen, immer gesagt, sie hatte eine schwere Krankheit, eine spastische Lähmung. Sie konnte nur ganz, ganz schwer laufen unter großem Aufwand mit Krücken. Und sie lachte dann immer und sagte, und dann werde ich meine Krücken nicht mehr brauchen. Genau so ist es. Und all unsere kleinen und großen Krücken und Krückchen werden wir auch nicht mehr brauchen. Auferstehung ist viel, viel mehr als nur Totenauferweckung. Auferstehung erfolgt zum ewigen Leben mit einem neuen Leib. Und Jesus macht von Anfang an deutlich, dass er uns an dieser Wirklichkeit teilhaben lassen wird. Was für eine Freude. Und deswegen erhält Maria dann sofort den Auftrag, und jetzt kommen wir zum Schluss, die Jünger zu benachrichtigen. Und hier nennt Jesus die Jünger zum ersten Mal Brüder. Das ist ein interessanter Befund. Jetzt sagt Jesus, geh zu meinen Brüdern, sag's ihnen, und zu meinen Schwestern. Jesus hätte auch sagen können, Schwester Maria, geh zu den Brüdern, ja. Das unterstreicht die neue Qualität. Ihr dürft jetzt zu meiner Familie gehören. Auch in der Ewigkeit werden wir Jesus anbeten. Wie Offenbarung 4 sagt, wir werden ihn anbeten. Aber zugleich nimmt der Vater uns auf als seine Kinder. Und Jesus nimmt uns an als seine Brüder. Und möglicherweise, hat Maria sich jetzt auch daran erinnert, was ihnen Jesus schon wenige Tage vor der Kreuzigung erklärt hatte in Johannes 14. Da hat er ja schon auf diese Zukunft sie hingewiesen, hat gesagt, Johannes 14, Vers 2, meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Das ist das Versprechen. Und das ist die Tatsache, die aus der Tatsache der Auferstehung für uns alle folgt. Was für eine Perspektive, liebe Gemeinde. Was für eine Perspektive, was für eine Erleichterung. 3 Lockdowns hat Jesus in diesem Gespräch auf einmal abgeräumt, entmachtet, ihnen die bedrohliche Wirkung genommen. Den Lockdown der Traurigkeit, den Lockdown der Sterblichkeit und den Lockdown der Diesseitigkeit. Und das alles hat seine solide Grundlage darin, dass Jesus Christus wahrhaftig, real auferstanden ist und lebt. Ja, hier in dieser Welt sind wir noch wie Raupen. Wir haben Schmerzen, wir sterben irgendwann. Und wir werden in körperlicher Hinsicht dann irgendwann aus einer Raupe zur Larve. Aber das ist nur Durchgangsstadium. Am Ende wissen Sie, was steht? Der Schmetterling. Dann wird Jesus uns einen neuen Leib geben. Nicht mehr krank, nicht mehr hinfällig, nicht mehr sterblich und doch unverwechselbar wir selbst. Es ist großartig. Und wen wundert es da, dass Maria am Ende durchstarten kann? Sehen Sie den Unterschied zu Vers 11, wo sie nur weint und nicht weiß, wie es weitergehen soll, nur noch ein Häufchen Elend ist. Und dann hier in unserem Text am Ende in Vers 18 heißt es dann, Maria von Magdala, geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Und dann hat sie all das berichtet, was der Herr hier mitgeteilt und aufgedeckt hat. Und wisst ihr, genau diesen Blick will Jesus uns schenken. Diesen Blick. Dass wir losgehen, dass wir aus unseren Tränen rauskommen. Weil wir wissen, der Herr ist auferstanden und er schenkt uns dieses Leben. Und er schickt uns jetzt auf den Weg. Und der Lockdown und seine Architekten und Vollstrecker haben keine wirkliche Macht mehr über uns. Weil Jesus auferstanden ist. Und er wird uns helfen und er wird uns die Kraft schenken, damit richtig umzugehen. Und wo es von der Bibel her geboten ist, wird er uns auch die Kraft und den Mut geben, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Er ist der Herr und niemand sonst. Und vor dem Virus brauchen wir uns erst recht nicht zu fürchten. Selbst wenn die medizinische Lage nicht so stabil wäre, wie sie Gott sei Dank ist. Nochmal, Fallsterblichkeit 0,2%. Im Vergleich dazu, und damit schließe ich jetzt, liegt die Sterblichkeit im Falle der Pestinfektion, also mit Luther zu kämpfen hat, habe ich mir sagen lassen, unbehandelt zwischen 50% und 90% und selbst bei moderner Behandlung immer noch bei 15%. Legen Sie mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Und trotzdem hat sich Luther geweigert, als 1527 die Pest in Wittenberg ausbrach, die Stadt zu verlassen. Der Kurfürst wollte seine ehrenwerten Professoren in Sicherheit bringen und evakuieren, weil er die für seine Uni noch brauchte, für die Zeit nach der Pest. Und Luther hat sich geweigert, mitzugehen, weil er wusste, dass seine Leute ihn jetzt brauchten, jetzt mehr als zu jeder anderen Zeit, dass Gottesdienst und Predigt und Seelsorge jetzt wichtiger waren als jemals zuvor. Und wir fragen uns, woher nahm Martinus den Mut? Woher nahm er die Kraft dazu? Und die Antwort hat er selbst gegeben. Wenn ich die Pest gleich 1000-mal an meinem Leibe hätte, will ich mich darum nicht zu Tode fürchten, denn ich habe Christus. Ist es sein Wille, so soll mir die Pest weniger schaden als ein Floh unter meinem Arm. Der frisst und sticht wohl ein wenig, aber er kann mir nicht das Leben nehmen. Und dann fügt Luther hinzu die Frage, ja, aber warum sind wir oft noch so ängstlich? Trotzdem, obwohl wir das wissen. Und er sagt, wir sind deswegen oft noch so ängstlich, weil wir nicht glauben und weil wir solche geistlichen Augen oft nicht haben. Und daher kommt es, dass wir uns so fürchten und verzagen und in so närrische Gedanken geraten. Aber alles Unglück, so schließt er, alles Unglück, wie groß es vor deinen Augen ist, ist vor unserem Herrn Jesus Christus weniger denn nichts. Alles Unglück, sei es Pest, sei es Lockdown, sei es, was es wolle, wie groß es vor deinen Augen ist, ist vor unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus weniger denn nichts. Und unser Leben, wenn wir Christen sind, gehört diesem auferstandenen Herrn. Und deswegen muss ich am Ende noch einmal diese Frage so deutlich stellen an alle, die das hören. Gehört dein Leben diesem auferstandenen Herrn? Hast du dich in seine Arme geflüchtet? Lebst du als jemand, der ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus hat? Nicht, weil du irgendwelche Stimmen hörst oder Visionen hast, sondern weil du seinem Wort vertraust, das er dir gegeben hat. Hast du dich vor ihm gebeugt? Hast du zugegeben, Jesus, ich brauche dich und deine Vergebung, weil niemand anderes meine Schuld vor dem heiligen Gott begleichen kann? Er wartet mit offenen Armen. Herr Jesus Christus, wir danken dir und loben dich als den auferstandenen Herrn. Herr, wir danken dir, dass du dafür auch gesorgt hast, dass uns diese Tatsachen so glaubwürdig und gründlich berichtet werden in deinem Wort. Und wir danken dir, dass du durch die Jahrhunderte hindurch viele Menschen so gerufen hast wie Maria, dass du uns gerufen hast beim Namen und dass wir uns dir fest anvertrauen dürfen und wissen, du bist stärker als jede Situation, als jede Bedrohung. Und so hilf, dass wir dir wirklich vertrauen. Und lass es bitte geschehen, dass noch viele unserer Zeitgenossen erkennen, dass du die einzige Zuflucht bist und der einzige Retter. Dir wollen wir alle Ehre geben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.